In vielen größeren Städten sind in den vergangenen Jahren riesige neue Stadtviertel entstanden, meistens auf früheren Hafenanlagen oder Güterbahnhöfen in Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg und natürlich Berlin. Überall spazieren die Menschen durch neue, riesige Stadtteile und wundern sich ein bisschen.
Schaut man auf die Europa City in Berlin, stellt sich die Frage, ob uns die Fähigkeit verloren gegangen ist, lebenswerte Städte zu schaffen. Das sind nicht meine Worte, sondern die von Robert Kaltenbrunner. Der ist Architekt, Stadtplaner und ein großer Kritiker von der, wie er es nennt, oft anspruchslosen Planung von Stadtquartieren. In Berlin, aber oft auch darüber hinaus. Und wir fragen uns, muss das so sein?
Zwei Zimmer, Küche, Bad. Wie wohnen wir und was ist es uns wert? Der Podcast über Immobilien und Wohntrends zwischen Stadt und Land. Mit Wissenschaftsredakteurin Celine Lauer und Wirtschaftsjournalist Michael Fabricius.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Zwei Zimmer, Küche, Bad.
Ja, auch ich grüße euch. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge.
Michael, ich hatte vor ein paar Tagen sowas wie meinen Blade Runner-Moment.
Blade Runner finde ich super. Da werden Replikanten gejagt. Das sind so nachgebaute Menschen, ne? In so einer Science-Fiction-Dystopie. Bist du auch da rumgelaufen, ja? Wie Harrison Ford?
Ja, so in der Richtung. Also die Replikanten habe ich nicht gesehen, aber die Dystopie hat es ziemlich gut getroffen. Darauf will ich nämlich hinaus. Ich war vor kurzem spazieren am Wochenende, ja? Schön am Sonntag mitten in Berlin in einem Neubaugebiet hinterm Hauptbahnhof. Europa City heißt das Ding, am Wasser gelegen, also an so einem Kanal mit einem Boulevard und einem Stadtplatz. Das klingt jetzt irgendwie ja eigentlich erstmal alles ganz nett, aber die Realität sah so aus, dass wir da bei Nieselregen und 3 Grad durch Betonschluchten, Gebäudeschluchten gelaufen sind. Der Wind pfiff da durch, die Schaufenster waren leer und ich fühlte mich wie der vorletzte Mensch auf Erden.
Okay. Und Replikanten? Jetzt?
Nee, wie gesagt, keine. Ich wäre ja froh gewesen, wenn es ein bisschen belebt gewesen wäre.
So ein paar Roboter. Ja,
oder wenn Ryan Gosling da durchgelaufen wäre. Naja, gut. So aber war das Gefühl, hier würde ich am liebsten nicht mal, naja, tot überm Zaun hängen, um es mal so zu formulieren.
Und das würden übrigens auch andere Leute, die übrigens weit außerhalb von Berlin wohnen, auch öfter mal so sagen, was die Hauptstadt angeht. Aber das ist ein anderes Thema.
In der Tat, aber da muss ich Ihnen recht geben. Und als ich dann zurück in meinem Gründerzeit-Kiez war, ja, da hat es zwar immer noch genieselt und es war immer noch kalt, aber ich hatte irgendwie trotzdem das Gefühl, ach, es ist schön hier, schöne Straßen, schön hier zu wohnen, zu leben. Hier bleibe ich.
Okay, also jetzt nochmal kurz zurück, ja, worüber wir hier eigentlich heute reden. Wir reden nicht über Blade Runner, ja, sondern wir reden über Neubauviertel in den Städten.
Also auch eine jetzt, Art Science-Fiction, wenn man so
will. Ja, das erklären wir jetzt gleich, warum, ne? Weil, und jetzt komme ich ja so ein bisschen aus meinem Immobilienwirtschaftsbereich wieder, die ganzen zentralen Bauplätze, die es da so immer noch gibt und bebaut worden sind, das sind ja eigentlich Sahnestückchen, ne? So nennen das so meine Immobilienkumpel. Das sind hunderte von Hektar teilweise in den Innenstädten, die jetzt in den letzten Jahrzehnten noch leer waren und bebaut worden sind.
Was war da vorher?
Güterbahnhöfe ganz oft, also wirklich gigantisch. Das hat man auch mittlerweile vergessen, dass wir aus der Zeit der Industrialisierung riesige Gleisanlagen da hatten. Oder eben auch in den Häfen Lagerplätze, Hafenspeicher und auch so kleinere Industrieanlagen. Aber alles, und das ist der Punkt, in Top-Lage. Und eigentlich müssten da so richtig herausragende Orte entstehen, denkt man sich, ne? Ist ja oft direkt auch neben Hauptbahnhöfen oder so, auch in Leipzig. Also Orte, wo die Leute gerne hingehen. Ja, und nicht jetzt Replikanten suchen müssen, sondern und auch nicht nur shoppen, sondern ja, da geht man hin und hält sich da auf. Aber das scheint schwierig zu sein. Ich habe jetzt hier gleich mal zum Anfang so ein etwas hartes Zitat von Christoph Meckler, der ist ja Stadtplanungs-, Stadtentwicklungsexperte aus Dortmund und der hat vor einiger Zeit in der FAZ was geschrieben, ziemlich vernichtend. Er hat nämlich geschrieben, und wenn wir durch die von Planern angepriesenen neuen Stadtviertel hinter den Bahnhöfen von Stuttgart, Zürich oder Frankfurt gehen, fröstelt es uns angesichts der abstoßenden Kälte und Langeweile, die uns in den ungefassten Stadträumen entgegenschlägt.
Mein Name ist Dagmar Rosenfeld.
Und ich bin Robin Alexander.
Und gemeinsam besprechen wir im Weltpodcast Machtwechsel jeden Mittwoch das, was das politische Berlin bewegt.
Wird die Union ihren Neuanfang meistern? Wie verändert eine Ampelkoalition Deutschland? Und worum geht es aktuell in den Hinterzimmern?
Im Machtwechsel erfahren Sie die Hintergründe zu den aktuellen politischen Debatten. Hören Sie rein, jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.
Auf Wiederhören!
Also, das klingt furchtbar, Celine. Was ist da schiefgelaufen? Du bist Expertin.
Ich fühle mich von Herrn Meckler sehr verstanden, möchte ich dazu sagen. Ja, was ist da schiefgelaufen? Ich hatte das Glück, mir das etwas genauer anzusehen, sehr lange und sehr intensiv, jetzt nicht vom Berufs wegen, sondern in meiner Masterarbeit, als ich zur Stadt geforscht habe. Und man muss sagen, ein zentrales Problem, das diese Stadtviertel haben, das ist die Architektur. Nun sind wir da beide nicht vom Fach, aber ich glaube, das muss man auch gar nicht sein, um zu merken, das sieht großteils alles irgendwie gleich aus, nämlich gleich langweilig. Also ich kann es mal an Berlin so ein bisschen erzählen, für alle, die noch nicht da waren. Man hat da so eine zentrale Verkehrsachse, die Heidestraße, die da durchgeht. Und links und rechts sind wirklich sehr, sehr große Gebäudeblöcke, also Blockrandbebauung. Und viele davon haben diese Rasterfassaden. Das heißt, die sind voller Fenster, alle in den gleichen, recht engen Abständen. Und diese Fenster sind deutlich höher als breit. Und das ergibt dann das, was dann gerne mal Schießschartenarchitektur genannt wird oder auch Barcode-Architektur. Ja. Das hat natürlich Gründe, dass so gebaut wird. Einerseits Klimaschutz, man darf nur noch so 40% Fensteranteil haben, damit da nicht so viel Wärme und so verloren geht. Außerdem ist es nachhaltiger, weil wenn man so viele Fenster hat, kann man innerhalb des Gebäudes Wände leichter einreißen, also oder aufbauen. Das heißt, man kann die Gebäudegrundrisse innen drin schneller ändern. Mhm. Und es ist außerdem günstig, weil es eben immer das Gleiche ist. Man kann vielleicht auch so sagen, es entspricht so ein bisschen dem Zeitgeist, ja, dieses moderne, ich weiß nicht, ob man minimalistisch sagen will, aber es gibt tatsächlich Leute, die ganz ohne Ironie bei dem Anblick an die Fassaden von Haussmann in Paris denken, die ja auch alle irgendwie gleich sind.
Ja, wobei ich jetzt behaupten würde, gerade die größten Schwärmer, ja, wohnen vielleicht gar nicht unbedingt in diesen modernen Bauten. Das ist eine These, das müssen wir jetzt nochmal.
Wir prüfen das mal empirisch.
Okay, das ist nochmal eine andere Frage. Ja, und mit der Gleichförmigkeit, ich meine, 40% Fensterfläche, würde ich behaupten, hat es in der Gründerzeit auch gehabt, aber da hatten wir wenigstens strukturierte Fassaden, also irgendeine Form von Verkleidung, ja, Schmuckelemente, so Absetzungen. Und auch, das muss man jetzt auch sagen, es gibt auch in der modernen Architektur natürlich Ausnahmen. Also ich war letztens in Düsseldorf am Medienhafen und da gibt es diese Bauten von Frank Gehry, ja, also diese Gehry-Bauten. Das sind so diese runden, teilweise so halb schiefen Gebäude, die da stehen. Und das ist ein echter Blickfang direkt am Wasser. Aber auch da hast du dann diesen Berliner Europa-City-Effekt, weil wenn du da nämlich dann weitergehst auf den jüngsten Abschnitt in diesem Düsseldorfer Hafen, da wird es auch trostlos. Ja, da stehen so auf einem der Landzungen jetzt so eine ganze Reihe von auch Hochhäusern, also richtig hoch für deutsche Stadtverhältnisse und am Ende so ein riesiges Hyatt-Hotel, also so ein echter Klotz. Und dazwischen hat man versucht, irgendwelche Aufenthaltsflächen zu schaffen. Ja, aber eigentlich ist da nur ein Parkplatz und dann sind da so ein paar Holzterrassen, wo man sich hinsetzen soll, so am Wasser, aber da sitzt natürlich keiner. Also da ist gar nichts. Da war Wind und Trostlosigkeit, wie bei deinem Spaziergang.
Ja, zu den Freiflächen kommen wir gleich noch. Aber was du sagst, diese Trostlosigkeit, also klar, wir machen jetzt hier keine Schönheitsdebatte auf, weil schön ist ja für jeden was anderes. Aber ich glaube, was man festhalten kann, ist, dass gerade diese Rastergebäude einfach, ich habe es eben langweilig genannt, die sind austauschbar. Also es gibt auch Experten, die das sagen, dass die Europa-City in Berlin sich jetzt prinzipiell nicht großartig unterscheidet von Europavierteln in Frankfurt und Stuttgart oder der Messestadt Riem in München.
Zufälligerweise auch der gleiche Name überall, Europaviertel.
Ja, das kommt noch dazu. Oder meinetwegen auch da in Düsseldorf, wo du jetzt unterwegs warst. Und dass das alles so austauschbar ist, ist nicht nur für das Stadtmarketing ein Problem, sondern auch für die Leute, die da rumlaufen sollen. Die haben nämlich, und jetzt wird es wissenschaftlich ein Problem, sich diesen Raum anzueignen. Also es gibt eine Reihe von Studien, die belegen, dass solche monotonen Abschnitte eher dazu verführen, dass man schnell das Weite sucht und irgendwo hingeht, wo man Abwechslung fürs Auge hat. Und was noch dazu kommt, das Gehirn muss sich mehr anstrengen, um solche gleichförmigen Muster zu erfassen und zu verarbeiten. Also das zeigen Studien aus Psychogeographie und der Architekturpsychologie. Und das macht das Ganze unangenehm zu betrachten und drückt übrigens auch tatsächlich auf die Stimmung. Also quasi der Effekt, den ich am Sonntag hatte. Und so gesehen könnte man sagen, zumindest aus wissenschaftlicher Sicht spricht vieles gegen diese Rasterfassaden.
Ja, interessant. Also dass man sich die moderne Architektur so auf intellektuellem Wege erschließen muss. Ja, das scheint echt eine zentrale Eigenschaft zu sein, dass es nicht so automatisch eingängig ist und man sich nicht einfach davor stellen kann und sagen kann, oh schön. Sondern ich muss es erstmal verstehen. Ja, ich muss mir das aktiv erschließen. Naja, und denn das ist das eine. Und das andere, das ist ja, die heißen ja wirklich alle Europa City, ne? Oder Europa Viertel jetzt in Frankfurt.
Je nachdem, ja.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist den Namensgebern da irgendwie nichts Besseres eingefallen. Ich finde auffällig, auch da, das hat so eine Art Abstraktion, ja. Der Name so allgemeingültig und eigenschaftslos, das erinnert mich so ein bisschen tatsächlich an die EU-Bürokratie in Brüssel, weil da ist ein sehr großer Abstand, in abstrakter Ferne findet da irgendwas statt und mir fehlt auch der Bezug, ja, oft. Ach ja, ich habe auch noch ein anderes Beispiel für unsere Hörer im südwestdeutschen Raum, das kennen die, in Stuttgart. Da gibt's auch eine Europa City. Natürlich. Und auf der einen Seite ist da diese riesige Heilbronner Straße, also wer sich da irgendwie vor Ort auskennt. Und dann steht da ein ziemlich mächtiges, gewaltiges Gebäude, die Zentrale der Landesbank Baden-Württemberg. Und daneben ist auch ein Pariser Platz. Ja, haben wir natürlich auch überall. Okay, Pariser Platz. Aber das ist halt eine städtebauliche Wüste. Also wer da schon mal war, das ist zugig, leer. Man kann da eigentlich nur drüber laufen. Man kann sich da nirgendwo richtig hinsetzen und aufhalten. Und da hat Andreas Hofer schon mal was dazu gesagt. Das ist der Intendant der Internationalen Bauausstellung 2027. Der hat da ganz schön drüber abgelästert. Er hat auch schon gesagt, hier ist kein Bezug für die Menschen. Der Platz ist sinnlos. Und die Stuttgarter Zeitung hat Mitte letzten Jahres geschrieben, 2023, Neuankömmlinge wundern sich manchmal, wie es zu so einem Stadtteil kommen konnte. Ja.
Ich glaube nicht nur die. Aber wenn du gerade sagst, kein Bezug für die Menschen, da sind wir beim zweiten zentralen Problem nach dieser Rasterarchitektur. Und das ist, was passiert da eigentlich in diesen Erdgeschossen? Das ist der sogenannte urbane Sockel. Der gilt vielen als kritische Stelle für eine gelungene Stadtplanung, weil, ich meine, wir kennen das selber, wenn wir irgendwie durch Straßen laufen, also da, wo Cafés sind, wo Schaufenster sind, da guckt man gern hin, da hält man sich auf. Gibt es auch so eine Durchlässigkeit zwischen innen und außen, ja, ist auch relativ wichtig. Und heute, also wenn ich mich in der Berliner Europacity umgucke, gerade da, wo es dann eher zu den Wohngebäuden geht, Wohnarealen, da hat man dann oft in diesem urbanen Sockel die Infrastruktur reingelegt. Also da ist dann Raum für Treppenhäuser, Müllcontainer, Kinderwegen und die Ein- und Ausgänge. Und ansonsten sind da geschlossene Fassaden. Und wenn du daran vorbeiläufst, das wirkt natürlich mausetot.
Du hast mir eine Stelle mal sogar gezeigt, auch auf einem Spaziergang. Das ist dann sogar direkt am Wasser, an der Spree eigentlich. Ja. Irgendwie so ein kleiner
am
Platz.
Am Spandauer Kanal, ja.
Und dann steht man da plötzlich vor so leeren Schaufenstern, wo man eigentlich meint, dahinter müsste was sein. Aber da ist gar nichts.
Ja. Die große Leere.
Ja. Übrigens, also jetzt muss man mal kurz hier einschieben, ja, warum wir jetzt nochmal so ausführlich darüber sprechen. Céline, wie ihr schon gemerkt habt, kennt sich mit der Europa City in Berlin ziemlich gut aus. Und das hat einen Grund, das hast du eben schon gesagt, du hast eine Masterarbeit geschrieben. Und da gibt es auch eine kleine interessante Nachricht. Aber sag erst mal, wie diese Masterarbeit überhaupt heißt.
Der erste Teil ist noch einfach, der Traum vom lebendigen Raum. Und dann wird es etwas komplizierter, ist eine Analyse städtebaulicher Visionen von gutem urbanen Leben und ihrer Überführung in die gebaute Umwelt.
Und was du jetzt natürlich dich nicht traust zu sagen, aber das übernehme ich jetzt. Du hast da vor kurzem einen Preis dafür gewonnen. Das müssen wir jetzt echt nochmal kurz abfeiern hier. Das war nämlich der Georg-Simmel-Preis für die beste Masterarbeit 2024 im Bereich Stadtforschung an der Humboldt-Universität Berlin.
Jawohl.
Also dafür erstmal hier echt Glückwunsch und Applaus und Standing Ovations. Und möchtest du jetzt an dieser Stelle jemanden grüßen, Céline?
Mein Mann, der mich tapfer bekocht hat, damit ich das Ding in Ruhe schreiben kann.
Sehr gut, sehr gut. Ja, also das nochmal kurz hier für euch alle, was für eine Expertise wir hier am Start haben. Ja. Gut, aber zurück zu den konkreten Problemen. Jetzt nutzen wir das nochmal aus, dass Céline hier ist. Warum habe ich in Europa Cities und Hafen-Cities und Medienhäfen so oft das Gefühl, dass ich da reingehe und eigentlich schnell wieder raus möchte?
Ja, ich bleibe beim urbanen Sockel. Also entweder der ist, wie eben geschildert, mausetot, weil da nichts ist. Oder man macht es wie in anderen Teilen der Berliner Europacity und packt da nur Gastroflächen und Einzelhandel rein. Das schafft aber auch Probleme. Klingt jetzt erstmal gut. Ich habe ja eben selber von Cafés und Läden geredet. Allerdings muss man dran denken, für all diese Dinge müsste man erstmal Geld bezahlen, wenn man die in Anspruch nehmen wollte. Das heißt, es gibt viel Konsum, aber eben zum Beispiel keine sozialen oder Bildungsangebote. Und das wollen die Leute eben nicht unbedingt. Die wollen nicht immer, wenn sie sich irgendwo bewegen, gleich zur Kasse gebeten werden. Das schreckt ab.
Ja, jetzt muss ich aber sagen, auch hier aus der Ecke der Immobilienwirtschaft, eine ökonomische Verwertung ist ja an sich erstmal nicht schlecht, sondern sorgt ja manchmal sogar überhaupt erst dafür, dass eine Fläche oder sogar auch ein Stadtteil oder ein Platz so aktiviert wird, ja, oder aktiv genutzt werden kann. So, wenn ich jetzt im Sommer wieder nach Italien fahre und da an der Piazza sitze, dann will ich da natürlich in einer privat bewirtschafteten Cafeteria mein Espresso trinken. Und ich bin froh, dass diese Cafeteria da ist. Unternehmen ist vielleicht noch eine geniale Boutique, ja, in so einem kleinteiligen Einzelhandel, wo ich dann auch reingehen kann. Also an der ökonomischen Verwertung an sich muss es ja nicht unbedingt liegen.
Gehe ich mit, aber ich würde immer noch sagen, die Mischung macht's. Ich fände es auch nicht schlecht, wenn da zwischendrin, keine Ahnung, vielleicht mal so eine Bibliothek oder so wäre oder eine Galerie, wo man einfach mal reinlaufen könnte, sich was angucken könnte, ohne dafür gleich bezahlen zu müssen. Und was noch dazu kommt, noch schlimmer wird's, wenn du es übertreibst mit dieser ökonomischen Verwertung. Und man muss sagen, so ist es auch in der Europa City gelaufen. Die haben nämlich viel zu viele Einzelhandelsflächen gebaut.
Ja, Überangebot, ja.
Im Februar 2012, also schon eine ganze Ecke her, haben die ein Gutachten beauftragt, weil sie wissen wollten, wie viel können wir denn da rausholen an Einzelhandel. Und die haben damals gesagt, voraussichtlich, also wenn ihr das so plant, wie ihr es jetzt vorhabt, werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr als 40% voll bekommen. Maximal vielleicht die Hälfte, wenn es richtig, richtig gut für euch läuft. Und die Planer haben das gewusst und haben es aber trotzdem so umgesetzt. Das heißt, wir haben da jetzt das Problem, dass viel, viel mehr Einzelhandelsflächen dort bestehen, als kommerziell vermietet werden können. Warum man das so macht, das wurde nicht weiter ausgeführt. Und es gab dann aber die Idee, man will das dann irgendwie besonders kuratieren, ja, also dass du dann auch sehr hochwertige Angebote drin hast, also ein Goldschmied oder, ich weiß nicht, eine Fahrradmanufaktur. Um Himmels Willen kein Fast Fashion, weil das ja irgendwie das Erlebnis mindern könnte.
Fast Fashion, was ist das noch gleich?
Das sind die großen Bekleidungsketten, wie wir sie aus den üblichen Fußgängerzonen kennen. Ja. Und das hat aber das Problem, wie gesagt, wenn man da durchläuft, es ist einfach wahnsinnig viel leer. Es gibt auch sehr viel Fluktuation. Also die dort reingehen, können sich nur schlecht halten. Und man fragt sich, wie das tatsächlich mal lebendig werden soll.
Also ein Grund ist natürlich, also warum sind so viele Einzelhandelsflächen geplant und gebaut worden? Das sind Planungen noch aus der Vor-Corona-Zeit, muss man auch sagen. Da gab es auch ein bisschen eine andere Gesamterwartung, was solche Flächen angeht. Und auch andere Preise. Ja, also ganz klar, die Immobilienwirtschaft hat den Einzelhandel immer bevorzugt, weil ich da immer in guten Lagen, selbst in B-Lagen, konnte ich Quadratmeterpreise von 35, 40 oder sogar noch mehr Euro pro Quadratmeter bekommen. Das ist immer mehr gewesen, als Büros erbracht haben, ne? Und definitiv mehr als Wohnungen, wo ich immer so 15, 20 Euro den Quadratmeter rechnen kann. Also das ist eine ganz einfache Rechnung. Einzelhandel bringt mehr Kohle. Und jetzt stehen die Flächen leer. Und das sieht man, da bin ich jetzt gespannt, was in der Hafen City in Hamburg passiert. Auch da habe ich mir das mal genauer angeguckt. Da gibt es das Überseequartier. Und das wird jetzt gerade im Frühjahr 2024 fertig. Da gibt es eine große Eröffnung. Und in dem Überseequartier entsteht ein gigantisches Shopping-Center von Unibail Rodamco Westfield. Ein französischer Entwickler, auch wenn es nicht so klingt. Da sind über 80.000 Quadratmeter Shopping-Center-Fläche, ja, am Wasser. Und da hat der Entwicklungschef von Unibail hat letztens was erzählt, ja, der ist mit seiner Tochter shoppen gewesen, aber in der Mönckebergstraße, also im alten Zentrum von Hamburg, ne?
In der Fußgängerzone Hamburg.
Eigentlich so die schlechthin, ja. Und die Tochter fand das aber total doof, ja, weil da gab es nämlich nur zwei Sneaker-Shops.
Oh Gott.
Ja, zwei nur, total blöd. Und dann ist sie da rumgelaufen und wusste irgendwie angeblich nicht, was sie dann jetzt noch machen soll. Und jetzt freut sich der Entwicklungschef da, wenn er künftig seiner Tochter in dem Überseequartier das Center bieten kann. Und da sind nicht nur zwei, sondern wahrscheinlich vier oder sechs Sneakershops. Ja. Und dann kann man noch andere Sachen machen. Wie gesagt, dann kann man dann noch vielleicht noch andere Würstchen essen. Also ich weiß nicht, warum man da hingeht. Erwartet werden auf jeden Fall 44.000 Menschen pro Tag, die da zum Shoppen in die Hafen City kommen sollen, da in diese Ecke. Ja. Da kommen auch Touristen vorbei. Jetzt auch ein bisschen im westlichen Teil. Also da muss man schon sagen, das ist jetzt das Problem, wie in der Berliner Europa City, haben die da so nicht. Aber dann stürzt das Viertel auch echt Richtung Osten so ein bisschen ab, ne? Wenn man da genauer hinschaut. Das ist jetzt, auf die Details können wir nicht alle eingehen. Ich finde nur bemerkenswert, ganz im Osten vor der Hamburger Hafen City steht dann als Symbol der Elb Tower.
Ja, oh.
Die 100 Meter hohe Bauruine, Benko-Bauruine da am Rand im Sumpf. Und da hört es nämlich jetzt echt auf, die schöne Geschichte. Ja, weil im Moment weiß keiner, was daraus wird. Es könnte echt sogar sein, dass sie das Ding abreißen müssen.
Wir behalten das im Auge, aber wenn du gerade sagst, irgendwie Menschen, die da vorbeikommen oder vorbeischauen sollen, ist eine gute Überleitung für mich, nach den Freiflächen zu fragen, die wir vorhin kurz angeschnitten hatten. Also nach dem öffentlichen Raum, der ist nämlich der dritte entscheidende Faktor, ob solche neuen Stadtquartiere gelingen oder nicht. Also ich rede jetzt von Parks, von Stadtplätzen und auch vom Straßenraum. alle sind sich einig, dass es wichtig ist, dass das gut gestaltet ist und auch vernetzt ist, um ein Viertel aufzuwerten. Wir haben uns schon in der Folge über das Stadtgrün und die Bäume darüber unterhalten. Also da, wo grün ist, ist es auch in der Regel attraktiver. Und theoretisch war das, um jetzt wieder nach Berlin zurückzukommen, auch dort allen Beteiligten klar. Also der Masterplan für die Europa City sah auch attraktive Stadträume mit hoher Aufenthaltsqualität vor. Und da sollte alles Mögliche entstehen. Also Promenaden und Parks, aber sogar ein Hafenbecken und grüne Höfe.
Stimmt, Hafenbecken, ich erinnere mich. Da sollte man auch Spaß haben können oder so. Ne? Da war irgendwas, irgendwelche Treppen oder so waren da geplant. Also erstmal klingt das ja alles super. Und woanders gibt es ja denn auch Plätze. Jedenfalls steht dann da Platz drauf, ja, auf dem Plan, genau wie in Stuttgart. Aber irgendwie ist das alles nicht so wie meine Piazza in Italien, die ich haben will. Ja, wo der Brunnen in der Mitte ist und wo ich echt gemütlich unter so einem Baum sitzen kann und Espresso trinken kann.
Ja, es klingt alles wirklich nett, wie du sagst, in der Theorie, aber in der Praxis läuft es dann eben ein bisschen anders. Das Hafenbecken, das ist eines der zentralen Argumente war für diesen Masterplan, also dass der ausgewählt wurde, das wurde dann zum Beispiel schon mal nicht realisiert, weil es sich dann hinterher als zu teuer entpuppte.
Also so,
Hafenbecken ist gestrichen. Außerdem hat man die Freiräume, von denen es ohnehin schon nicht so wahnsinnig viele gab, noch total zerstückelt und auch die Höfe privatisiert. Und sogar die zuständige Landschaftsarchitektin hat dann mal beim Event erzählt mit so einer sehr bedauernden Stimme, dass sie da eben ganz viele kleine städtische Zwischenräume haben, die sich aber gar nicht miteinander verbinden lassen. Das heißt, du hast dann so einzelne gepflasterte Plätze oder Stellen, da steht dann vielleicht auch mal ein Baum drauf oder ist ein bisschen Wiese, aber viel mehr ist dann da eben auch nicht. Und was sie auch erzählt hat, ein Problem daran ist, dass da alles voll mit Infrastruktur ist. Also oft fragt man sich ja, warum sind diese Plätze eigentlich so wahnsinnig zugepflastert oder zu betoniert? Oft sind das auch Zufahrten für Feuerwehr oder für die Müllabfuhr, Rettungswege. Dann kommen dann noch Entrauchungslüftungen dazu, also auch alle möglicher technischer Kram.
Die so aus dem Boden so rausgucken. Ne?
Genau.
So.
Mhm. Und das darf man auch nicht vergessen, wenn du schöne Grünflächen hast und ein paar Blumenbeete oder Springbrunnen, die müssen ja erhalten und gepflegt werden. Und das kostet Geld, auch dauerhaft. Also es reicht nicht nur, die anzulegen, du musst die dann auch pflegen. Und dafür haben gerade Städte wie Berlin oftmals nicht das Geld. Und deswegen gibt es das höchstens in Privathöfen.
Also genial. Also da gerade das mit diesen kleinteiligen Mini-Höfen oder Ecken oder so hinter so einer komischen Hutze, ja, die da aus dem Boden ragt, das klingt schon ganz wunderbar. Kann ich mir echt vorstellen, wie da in 10 Jahren so die Verwahrlosung losgeht. Ja, so richtig wie der kaputten Fahrräder rumliegen.
Und wir klingen heute sehr kulturpessimistisch.
Oder E-Scooter. Ja, okay, ja. Ich weiß nicht. Also unsere User, glaube ich, die können das verstehen und nachvollziehen. Ich glaube, die wissen aber trotzdem, was wir meinen. Und wir wissen ja auch, dass es andere schöne Orte gibt in den Städten. Da machen wir nochmal eine extra Folge. Wir machen so eine Frühlingsfolge, wo es schön ist. Ja. Aber jetzt muss ich nochmal fragen. Was ich nicht ganz verstehe, soll das jetzt wirklich daran liegen, dass Grundstücke privatisiert sind? Ja? Weil die Städte könnten ja auch eine Rahmenbedingung schaffen und den Entwicklern sagen, ja, Unibail, Rodamco, Westfield, du machst jetzt hier ein kleineres Shoppingcenter und dafür machst du davor irgendwie einen Platz oder so draußen Restaurants und man könnte sogar versuchen, in die Preisgestaltung da reinzugreifen. Gerade bei den Wohnungen geht das natürlich, ne?
Wie immer gilt auch hier, es ist kompliziert, aber man darf nicht vergessen, also die Europa-City zum Beispiel wurde in einer Zeit geplant, als Berlin froh war, dass überhaupt irgendjemand was mit diesen gigantischen Freiflächen machen will.
Ja, stimmt. Da war Berlin fertig gebaut und man dachte, hier es bleiben 3,7 Millionen Einwohner.
Genau, und niemand hätte sich eine Wohnungsnot auch nur annähernd vorstellen können. Also so, ja, wir bewegen uns hier in ganz anderen Zeiträumen sozusagen.
Ich glaube, das war in den meisten anderen größeren Städten nämlich auch so.
Also natürlich gibt es sowas wie den Masterplan, den ich eben erwähnt habe. Also da wird schon, da hat die Stadt auch schon mitgestaltet und gesagt, wir stellen uns das ungefähr so vor. Aber wie das dann konkret und im Einzelnen ausgestaltet wird, das ist eben nochmal eine ganz andere Sache. Und da kommt es sehr darauf an, wem die Flächen gehören. Meist hat der Eigentümer, die Eigentümerin das letzte Wort. Es kommt auch sehr darauf an, da haben wir auch schon gerade drüber gesprochen, wie viel die Stadt bereit ist zu investieren. Siehe Brunnen, siehe Hafenbecken. Und schließlich habe ich auch festgestellt, dass man Stadtplanungen vermutlich auch noch in Teilen wirklich als geschlossene Veranstaltung so ein bisschen betrachten muss. Also ich habe mir konkret ein Gebäude angeguckt und da gab es einen Architekturwettbewerb dafür, wie das dann so läuft. Ich konnte aber nicht genau nachvollziehen, warum jetzt gerade die Architekturbüros überhaupt dazu eingeladen worden sind, die es dann waren. Ich konnte auch nicht herausfinden, wie die Jury zusammengesetzt war. Es wäre ja auch mal ganz interessant gewesen zu wissen, wer da eigentlich drüber entschieden hat. Und ich konnte auch nicht mal das Protokoll dieser Jury-Sitzung einsehen, weil das nicht öffentlich ist. Das heißt, warum dann letztlich so gebaut wurde, wie gebaut wurde und wer darüber entschieden hat, was da jetzt steht und was wir uns alle angucken, das bleibt in Teilen ein Geheimnis.
Das Fazit.
Ganz so ohne Beteiligung muss es nicht ablaufen. Wenn nämlich neue Stadtviertel entstehen oder bestehende auch umgekrempelt werden, gibt es in der Regel die Möglichkeit zur Bürgerbeteiligung. Also im Zweifel einfach melden bei den Planern vor Ort und in der Regel kann man auch dann noch, naja, zumindest ein bisschen mitreden.
Und weil wir beim Stichwort mitreden sind, wir sind sehr neugierig auf eure Meinung, auf eure Eindrücke und wir wollen eure Tipps hören. Es gab schon einiges an Hörerpost zu vergangenen Folgen, über die wir uns wirklich sehr gefreut haben und auf die wir auch in den kommenden Folgen noch eingehen werden. Aber heute wollen wir euch mal ganz konkret eine Frage stellen, nämlich wie sieht es denn bei euch aus in euren Groß-, Mittel- und Kleinstädten?
Also mit Betonung auf Kleinstädten, weil da gab es nämlich auch extra Post. Wir sind immer so oft in Berlin unterwegs und in größeren Städten. Wir sind besonders interessiert an Erzählungen und Beobachtungen aus wirklich kleineren Städten. Was ist da draußen los? Gibt es vielleicht Leerstand, Umbau oder sonstigen Ärger?
Und anknüpfend an diese Folge wollen wir natürlich wissen, welche neuen Stadtviertel gibt es, die ihr ganz gelungen oder vielleicht auch ganz gruselig findet und warum? Schreibt uns, wir antworten gern und greifen das auf. Wie immer geht die Mail raus an 2zkw@welt.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke auch von meiner Seite.
Eine neue Folge Zweizimmer Küche Bad hört ihr in der nächsten Woche. Mit einem Welt Plus Abo und bei Apple Podcasts hört ihr uns immer schon 2 Wochen früher.
Wenn ihr Fragen, Ideen, Kritik, Wünsche oder Komplimente habt, schreibt uns gerne. Und natürlich freuen wir uns auch über positive Bewertungen und Feedback auf den einschlägigen Plattformen.
Ganz genau. Also vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Tschüss.
Thank you.